Von Tag zu Tag mit Stella Damm.
Einen schönen Nachmittag. Neue Welt, so heißt der neue Film des Dokumentarfilmers Paul Rosti, der diese Woche in den Kinos anläuft. Der Film führt die Zuschauer auf eine räumliche und auf eine Zeitreise durch die Länder der ehemaligen Donaumonarchie. Paul Rosti ist heute zu Gast in der Sendung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Neue Welt zeigt eine Collage aus historischem Material aus der Zeit um 1900, Ausschnitte aus alten Reiseführern und Zeitungen, Filme, Fotos einerseits und Szenen aus dem Heute andererseits. Sie haben, was man damals Böhmen, Siebenbürgen, Dalmatien, Galizien und die Bukowina genannt hat, bereist, dort Menschen interviewt, sie in ihrem Alltag begleitet. Was sofort auffällt, angenehm auffällt, wie ich finde, ist die Alltagsbezogenheit des Films. Es scheint ihnen um die Details zu gehen, wie leben Menschen, was bewegt sie, wie sieht ihr Alltag aus? Und weniger so um die Frage, was blieb vom Doppeladler?
Ja, das stimmt. Also was blieb vom Doppeladler, war nicht so Österreich-Ungarn, die Monarchie und so weiter. Das war eher ein Mittel zum Zweck als das Thema des Films. Nicht? Ich habe dieses nicht. Ich mag, liebe Geografie, Geschichte. Sie schauen auf eine alte Landkarte. Österreich heute sehr klein, damals riesengroß. Also die gleiche Farbe. Nicht diese politischen Landkarten. Naja, das ist sehr interessant, nicht? Und dann will man dahinter schauen, nicht? Was ist dahinter? Und wie geht man um mit Geschichte im Film, nicht? Also in einem Dokumentarfilm die Geschichte von Österreich-Ungarn zu erzählen, ist zwecklos. Da schreibt man ein Buch, nicht? Oder was? Nicht? Also wie geht man mit diesen Raum und mit diesen Ländern, Sprachen, Kulturen, Traditionen um? Filmisch, dass es auch filmisch funktioniert, dass man sozusagen auch unterhalten kann, aber also das ist, ja, es geht um Unterhaltung, Interesse, ja. Und wie bekommt man ein Gefühl? Auch sehr wichtig war für mich vor allem, man kann nicht mehr, ich kann niemanden interviewen von 1900, von Leuten, die damals gelebt haben. Wie war das wohl? Nicht? Wie komme ich an diese Zeit ran? Wie bekomme ich dafür ein besseres Verständnis? Und die Antwort war einfach Zeitung lesen. Und das haben wir getan. Und das sind dann erste Quellen, Primärquellen. Und so kommst du recht nah an diese Zeit, sehr unmittelbar. Und davon ausgehend sind wir im Heute herumgereist. Also der Anlass waren eigentlich kurze, witzige, prägnante Zeitungstexte und dann im Heute weiter. Und Leute kennenlernen, einfach schauen. Also nicht zum Beispiel, da gab es eine sehr witzige Zeitungsanekdote über Verkehrsprobleme in Czernowitz, wo zum Beispiel sich der Autor aufregt, dass die Kutsche immer auf den Schienen stehen bleiben, weil sie dann ein Bier trinken gehen. Naja, und das war dann der Anlass, in Czernowitz mit dem O-Bus herumzufahren. Und da habe ich die nette Busfahrerin kennengelernt und so hat sich dann eine Geschichte entwickelt. Also ich habe versuche dann weiterzuführen im Heute den Alltag dann von dieser Busfahrerin. So hat sich das dann eben entwickelt. Und der ganze Film war, ich hatte nicht so jetzt irgendwie, ich erzähle ja nicht die Geschichte der Monarchie oder irgendeine Geschichte von A bis Z mit Anfang, Mitte, Ende. Also dieser klassischen Filmdramaturgie sozusagen nicht. Also ich hatte eher so diese Segmente. Alte Filme aus dem Beginn der Kinematografie, Texte und heute innerhalb ehemaliger Grenzen von Österreich-Ungarn. Und das dann irgendwie in ein Ganzes zu gliedern, zu führen. Das war das Ziel.
Geschichte, also im Sinne der großen Ereignisse, kommt eher so vor, wie sie nun mal das Leben der Menschen mit beeinflusst oder auch nicht. Also ein bisschen in den Lebensgeschichten der Menschen, die sie interviewt haben, ein bisschen in dem, was man noch sehen kann in der Architektur.
Ja, sicher, ist ja auch heute so. Ich meine, die große Geschichte, die Politik, die Kriege, alles, was passiert, aber das Leben geht weiter. Wir gehen noch immer auf einen Café und essen Mittag und gehen am Abend auf eine Party und so war das auch damals. Also so irgendwie, das ist mir auch wichtig, so irgendwie ein Gefühl für Zeit, anno dazu mal und heute, das verbindet. Nicht? Versuchen, das irgendwie gegenüberzustellen, aber auch, es sind 100 Jahre, es ist viel Zeit vergangen, aber doch so wenig, doch so viel. Nicht? Also das ist, finde ich, sehr spannend und auch viel für mich sehr wichtig und sehr interessant, nicht heute, damals, 100 Jahre Und was ist in der Zwischenzeit geschehen, dass es heute so ist und damals so war, nicht? Und da ist bei uns leider, das kommt auch im Film vor, die schrecklichsten Dinge, also was passiert, nicht? Die, nicht? Also Holocaust, Kommunismus, das sind schon Dinge, die dazu auch dann geführt haben, warum es so heute ist und nicht anders.
Und wie entsteht so ein Projekt? Ist das von vornherein schon dann relativ klar, wie das am Ende aussehen soll? Oder ist das eher was, was sich einfach so Stück für Stück entwickelt im Weiterarbeiten? Sie haben ja ziemlich lange gearbeitet an diesem Film.
Ja, also 5 Jahre von A bis Z, kann man sagen. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, die Zeit. Nein, es war immer klar, von Anfang an bis zum Schluss, war immer klar, dass ich diese 3 Elemente nehme. Also diese Filme, Texte und heute. Das war völlig klar. Das war von Anfang an klar und zum Schluss. Und dass ich das auf Film drehe, war auch klar. Natürlich, innerhalb dieses recht offenen Rahmens, ich habe mir das recht offen gehalten, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ergeben sich verschiedene Dinge, nicht? Also, dass es in Czernowitz gerade so interessante Zeitungstexte gibt oder dort, das hat halt auch mit den Zeitungen zu tun. Ein bisschen Zufall natürlich, aber die Zeit, diese alten Zeitungen lesen, in manchen Städten waren halt weniger, habe ich weniger interessante Sachen gefunden, in manchen mehr. So hat sich das dann ergeben. Also, ich bin jetzt nicht jedes Kronland oder jede Provinz oder jede Hauptstadt. Ich habe nicht so mich so einengen lassen. Ich habe das ja frei offen lassen und dann auch schauen, was passiert. Und also
Wie darf man sich das vorstellen? Wie lang haben Sie da in Archiven gesessen und einerseits Zeitungen, andererseits auch Filmmaterial gesucht?
Naja, also Zeitung gelesen haben wir, also nicht nur ich und einige Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht, 6 Monate oder was. Also schon lange. Wir sind immer in den Tiefspeicher der Nationalbibliothek gegangen. Das war herrlich. Und das war sehr lustig und in vielen Sprachen auch. Die meiste Lingua Franca war Deutsch, klar, aber es waren auch viele andere Sprachen, also Polnisch, Ungarisch, und dann haben Leute für mich übersetzt, weil ich die Sprachen alle nicht konnte. Und dann die Filme, ja, die Archivfilme, also ja, am Anfang die Filme, ich bin überall hingereist in die Archive und hab also Filme gesucht und angesehen, und das sind teilweise totale Schätze, total unbekannte Filme. Das hat Ewigkeiten nirgends gezeigt. Und ja, man sucht, wer sucht, der findet. So hat sich das. Also ich bin in England zum Beispiel, ja, das war auch sehr interessant, in England habe ich die Filme nicht unter Österreich gefunden, sondern immer unter den Nachfolgestaaten. Also da, zum Beispiel unter Jugoslawien, und da stand dann, Abazia 1910, also Opatia, nicht? Also so, aber 1910, das war, aber es wurde eben anders katalogisiert. Also es,
und bei uns sind sie unter Österreich katalogisiert?
Na, bei uns gibt es das gar nicht, also in Österreich. Also ich würde sagen, 90% der Archivfilme dieses Films sind in Österreich völlig unbekannt. Also ja, gibt es nicht.
Als Zuseherin wird man an Orte geführt, die man als Touristin wohl kaum zu sehen bekommen würde. Eine Scheune in Ungarn, wo Gänse gerupft werden, oder eine Empore eines Minaretts in Mostar, wo ein junger Muezzin zum Gebet ruft, oder die Kantine eines Busunternehmens in Czernowitz, wo sie dann eben die Frau, die Sie vorhin schon erwähnt haben, filmen, oder die Küche dieser Busfahrerin, die Hütte von rumänischen Waldarbeitern, Ölfelder im früheren Galizien. Wie kommt man an all diese Orte, wie findet man all diese Menschen?
Naja, indem man hinfährt und sie kennenlernt. Also ich war schon überall dort, wo wir gefilmt haben, dort war ich schon vor. Ich hatte schon eine Beziehung zu den Leuten. Ich wusste schon, zum Beispiel der Rabbi in Stanislau. Ich war 2 Jahre davor dort bei ihm und habe ihn kennengelernt, und er hat uns das Gleiche gezeigt, wie wir 2 Jahre später gefilmt haben. Die Busfahrer. Ich hatte eigentlich alle meine Menschen im Film. Ich hatte schon eine Beziehung, ich habe sie kennengelernt. Ich hatte immer vor Ort einen lokalen Mitarbeiter, nicht? Line Producer. Der hat mir alles organisiert, und das war über Jahre lang mein Verbindungsmann oder Frau. Und so hat sich dann eine Beziehung entwickelt. Und ich war also mit den meisten Leuten schon eine Zeit lang in Kontakt und bis heute befreundet. Und ja, und dann so, weiß ich nicht. Die Leute sind sehr nett, sehr offen, sehr freuen sich, wenn man kommt. Es war sehr schön. Und auch mit dem Filmteam. Mein Filmteam sehr, immer sehr interessiert. Die waren immer voll dabei. Also es war für uns alle eine schöne Erfahrung.
Sie haben vorhin schon gesagt, bis heute befreundet. Das heißt, das sind Kontakte, die einem dann auch wirklich bleiben. Mhm. Haben die Protagonisten ihres Films auch das Ergebnis schon sehen können, oder werden sie das sehen können?
Ja, fast alle. Fast alle, und haben es gesehen, und wir fahren jetzt dann auch Ich plane im Oktober in die Ukraine zu fahren mit dem Film. Man muss das ein bisschen organisieren. Es sind sehr viele Drehorte, sehr viele. Ich habe es dann alle schon geschickt. Ich habe sehr gute, freuen sich alle sehr. Also ja. Ja, und das Schöne an so einer langen Arbeit an einem Film für mich ist ja auch nicht, dass ich mache jetzt nicht nur einen Film für mich oder was immer, natürlich. Aber das Schöne ist ja das Machen an sich, die Zeit, mit der man sich damit auseinandersetzt. Ich verbringe eine Zeit mit diesen Menschen, mit diesem Thema. Und das ist schön. Ich bin froh, dass ich 5 Jahre Zeit damit verbringen konnte. Das ist eine Ehre.
Und so gesehen ist ja auch das Ergebnis, Sie sind gereist und haben sozusagen Ihre eigenen Spuren da verfolgt und Menschen kennengelernt, sind ihnen näher gekommen, sind ins Gespräch gekommen, haben beschlossen, da dreh ich dann in 2 Jahren oder in einem Jahr oder wann auch immer. Und von dieser Herangehensweise her ist das Ergebnis ja auch ein sehr privates im Grunde.
Ja, vielleicht, ja. Ich habe es nicht.
So, als würden Sie reisen und sich dann an einen Tisch mit Freunden setzen und erzählen und Fotos herzeigen.
Ja.
Nur wesentlich professioneller natürlich.
Aber ja, naja schon, es sind Dinge, die ich interessant finde, die mich berühren, die aber auch, denke ich, andere Leute sehr interessieren, nicht? Die galizischen Ölfelder, davon wissen viele Leute nichts. Das sind lauter Länder, Gegenden, die sehr nahe eigentlich, also von der Entfernung her sind. Die sind sehr nahe, aber doch so fern, weil sie ja andere Sprache, andere Tradition. Und das ist spannend, nicht? Wie heutzutage, die Leute reisen rund um die Welt, fliegen da mit Flugzeugen 14 Stunden, wo immer auch hin, ja, um weiß was ich was zu erleben. Aber ums Eck da gleich ist es viel spannender für mich. Also seitdem, ich bin schon lange nicht mehr außerhalb von, also in den 5 Jahren bin ich kaum außerhalb von sozusagen Österreich-Ungarn gefahren. Ich hatte nicht das Bedürfnis.
Du hast wahrscheinlich auch keine Gelegenheit, oder?
Naja, Gelegenheit das hat man immer, jetzt irgendwann mal weit weg, wohin auf Urlaub zu fahren. Also kann man schauen, aber. Na, es ist ja alles da: Winter, Sommer, Meer, Leute, Musik, Tradition. Also, das ist sehr schön. Auch die Musik hat mich sehr berührt. Gefällt mir sehr.
Möchte ich auch gleich darauf zu sprechen kommen. Zunächst unsere Telefonnummer 0800 22 69 79. Wenn Sie Lust haben, anzurufen, Fragen zu stellen an Paul Rosti, der heute von Tag zu Tag zu Gast ist, 0800 22 69 79. Zuerst aber über diese galizischen Ölfelder. Ich habe gelesen, dass die im Mann ohne Eigenschaften auch schon vorkommen, woran ich mich wiederum nicht erinnern konnte. Ich habe es jetzt dann auch im Buch nicht gefunden. Ganz spannende Szene, wo 2 Studenten von einer Ölfachschule, wenn ich das richtig eingeordnet habe, ein Lied singen, das aus der Sowjetzeit stammt, in dem, also das ist eine Hymne an dieses Öl, das die Gegend dort zum Florieren gebracht hat und reich macht. In der Zeit um 1900 waren diese Ölfelder bekannt als die galizische Hölle.
Ja.
Was haben die für eine Geschichte?
Naja, das war da, damals war das drittgrößte, damals gab es von Arabien, wusste man vom Öl in Arabien noch gar nichts, nicht? Und da war das die drittgrößten Erdölvorkommen um 1900, nicht? Und galizische Hölle, auch in der Literatur, bei Robert Musil und woanders auch, Josef Roth und so weiter bekannt. Ja, es war halt der nackte Kapitalismus, nicht? Die Leute sind aus der ganzen Welt hingekommen und haben halt,
Der hat sich Öl gekauft, oder?
Das war halt die nackte Industrie, also nackter Kapitalismus. Es gab halt große, ganz schlechte Arbeitsbedingungen. Also eine Hölle. Also die Leute sind dort auch, da gab es lauter Brände, ja, also das, und Beginn der Industrialisierung, nicht? Also schrecklich. Und da gibt es auch ein sehr interessantes Buch von Martin Pollack zum Beispiel, das sehr, sehr nett beschreibt, wie das damals war. Und naja, und im Heute ist dort nicht mehr so viel Öl, natürlich. Das Öl ist sehr weit unten. Aber es war halt, ich habe diesen schönen alten Archivfilm gefunden. Im polnischen Archiv in Warschau. Und dann wollte ich mir das heute ansehen. Und das war sehr schön, sehr interessant, sehr archaisch irgendwie. Und dann diese Ölschule, ich liebe Musik, ja, und ich habe mir immer gedacht, das ist interessant, so Lieder, die mit Arbeit zu tun haben, zu finden. Ich habe gefragt, auf der Ölschule gibt es ein Ölarbeiterlied, so wie am Markt, Marktlieder, nicht? Und ja, der Direktor hat mir gesagt, ja, es gibt dieses Lied, da haben die Studenten und Lehrer den Text geschrieben, das ist eine bekannte Melodie aus den 50er Jahren. Und ja, und die haben das dann gesungen. Und das war halt natürlich sehr schön, das ist eine sehr schöne Melodie und dann die Schule auch an sich ist sehr schön anzusehen, weil das halt noch in so einem alten Stil der 50er Jahre ist. An sich eine Filmlocation, ideale Filmlocation.
Was die Ölfelder betrifft, da gibt es eine lange Einstellung, wo ein Mann mit so einer Plastikflasche, kommt mir vor, Öl herumgeht und die weinenden, winselnden Pumpen schmiert. Und das wirkt unheimlich altmodisch.
Ja, ist es auch.
Alles ist es schon.
Ja. Naja, es ist halt, das ist natürlich dort, sagen wir, also alt, alles ist alt. Aber die Leute leben noch immer davon und haben ihren Stolz und der wartet halt die Ölfelder, das ist sein Job. Und das ist ja, ich weiß nicht, ich meine, der geht seiner Arbeit nach, tut das hat was. Das ist jetzt nicht irgendeine große Raffinerie oder wie eine große Industrie, die sich auch ihre Reize hat. Das ist halt noch so. Ich meine, die Leute dort haben nichts. Die Gehälter sind sehr niedrig und alles ist für unsere Begriffe schrecklich und schlimm. Aber nichtsdestotrotz, die Leute sind stolz auf das, was sie haben, das, was sie tun und sind irrsinnig freundlich und das war irrsinnig nett in jeder Beziehung. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir da irgendwie Aggression oder so gespürt. Nicht? Und es ist ja auch so, die Leute in der Ukraine, die haben kein Geld, jetzt zum Beispiel in den Westen zu reisen, die haben kein Geld nach Österreich, es ist urteuer. Das heißt, die freuen sich, wenn Leute aus dem Ausland kommen und sie besuchen. Nicht? Die sind froh, dass sie besuchen. Sie möchten auch Leute kennenlernen. Sie haben halt nicht die Möglichkeiten, die wir haben, aber nichtsdestotrotz leben sie ihr Leben. Also wir hatten sehr schöne Erfahrungen. Das ist wirklich nett.
Paul Rosti, was Sie in Ihrem Film gar nicht machen, ist kommentieren. Das heißt, es gibt keinen Hintergrundsprecher, der erklärt, was man gerade sieht oder wer die Menschen sind oder so. Es gibt hin und wieder Inserts, wo die Namen vorkommen. Es gibt Inserts mit den Orten, das ist es aber auch schon. Ja. Was steckt da dahinter?
Na, nichts. Nichts Besonderes. Ich meine, das Kommentar braucht man nicht. Ich finde, das spricht für sich selber. Also ich finde.
Ich habe es sehr erholsam gefunden, weil dieses ständig die Welt erklärt bekommen,
ja, auch etwas Ermüdendes ist. Im Kino funktioniert das nicht. Im Fernsehen vielleicht, wenn man weniger Zeit hat oder so. Aber in einem Kinofilm, der soll für sich selbst wirken. Also es kommt darauf an, es soll man nicht generalisieren. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich einen Kommentar brauche. Der Kommentar sind die Zeitungstexte, die ersten Quellen, also Primärquellen, die Filme und die Leute im Heute. Ich meine, es ist leichter, eine Erzählstimme drüber zu legen. Es geht schneller und es ist leichter. Es ist natürlich schwieriger, das ohne dem zu machen, von der Arbeit her. Es ist ein großer, man muss mehr nachdenken, man muss mehr anders schneiden, anders an die Sache herangehen, um es das verständlich zu machen, nicht? Damit der Zuschauer es trotzdem versteht.
Kann es sein, dass man vielleicht, wenn man auf diesen Kommentar verzichtet, möglicherweise mehr verschiedene potenzielle Geschichten erzählt, als wenn man alles immer erklärt und gleich zuordnet?
Na absolut. Und mich hat immer gestört Kommentar, weil dann erklärt mir immer irgendjemand die Welt. Wer ist der? Wer ist dieser? Wer immer das ist, das hat mich immer gestört. Also es ist viel besser natürlich. Und im Kino sollst du da reingehen und das selbst entdecken. Und ich glaube, es ist ein Film, den man öfters ansehen kann, weil er hat sehr viel, es ist sehr viel drinnen und man entdeckt immer was anderes. Also das ist, passiert mir ja selber dauernd. Jedes Mal, wenn ich den Film sehe, ich habe schon oft gesehen und auch gemacht, aber ich entdecke immer was anderes. Also es hat immer zu tun mit Tagesverfassung, wann man einen Film sieht und so.
Also Sie sprechen mit den Menschen, Sie halten die Kamera hin und stellen dann das eigentlich zur Verfügung. Die Zuschauer können damit machen, was ihnen...
Ja, aber es ist natürlich editiert und schon jedes Wort, alles, was da drin vorkommt, ist schon lange überlegt und es ist eine klare Struktur dahinter. Es ist nicht nur so, ich filme etwas und dann schlägst du dahin. Es ist keine Oral History, nicht so wie gibt es ja diese Oral History Interviews. Nein, es war eine lange Schnittarbeit, über ein Jahr. Und das Ganze in ein Ganzes zu formen, hat seine Zeit gebraucht. Aber die muss man dem geben. Und das war es auch wert. Und das ist ja auch Teil der Sache. Nicht? Das macht man ja gerne. So.
Wir haben einen ersten Anrufer, Herr Sink. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage hinsichtlich eines Werkes von Ingeborg Bachmann. Sie schreibt da in einem Werk über eine Galizianerin. Ich glaube, das Buch heißt sogar Die Galizianerin. Welches Galizien ist da gemeint? Vielleicht weiß das der Autor. Ist es das in Polen oder ist das in Spanien? Oder es gibt ja auch in Kärnten ein Galizien. Welches davon ist denn gemeint? Vielleicht weiß er das.
Das weiß ich leider nicht, weil ich den Roman nicht kenne, es tut mir leid, aber ich denke wohl, Galizien, das ist dieses, das war ein Kronland, Galizien und Lodomerien in Österreich-Ungarn. Ich denke wohl, es ist das, obwohl ich das, den Roman nicht kenne. Also,
jedenfalls ist es das, wo Sie gedreht haben.
Dort haben wir gedreht. Das ist Ivano-Frankivsk, Stanislaw, Drohobyj. Nicht, Hauptstadt war Lemberg, Lviv heute, nicht? Und das ist Galizien.
Beim Anschauen kam mir vor, wird einem die frühere Nähe zu diesen Gegenden, Städten, also die Nähe auch Wiens, sozusagen die gedankliche in den Zeitungsausschnitten, wo völlig selbstverständlich zum Beispiel in der Chronik erzählt wird, wenn Wölfe irgendein Dorf in Ungarn überfallen oder so. Das ist einfach nah gehört zusammen und so, wird einem ebenso deutlich wie schon auch die jetzige Fern- und Fremdheit.
Ja, was meinen Sie jetzt damit? Habe ich nicht ganz verstanden.
Ich hab das einfach spannend gefunden, zu spüren, auch wie, ich weiß nicht, eine Zeit ist einem ja immer noch so ein bisschen lebendig in den Erzählungen der Menschen, die sie noch erlebt haben.
Ja.
Also was meine Großmutter darüber erzählt hat, was ihre Mutter ihr erzählt hat, ja, aus der Zeit, wo, ja, sie ein kleines Kind war, ja. Ja. Das macht die Zeit um 1900 für mich bis zu einem gewissen Grad greifbar.
Ja,
ich denke,
ja,
so wird es allen gehen, die,
ja,
die Eltern, Großeltern haben, die ein bisschen erzählen, auch so aus dem Alltagsleben. Und das macht so einen wahnsinnigen Unterschied in der Wahrnehmung dieser Länder, Weltgegenden deutlich von damals zu heute. Ich habe das Gefühl bekommen, dass schon der eiserne Vorhang und diese quasi Kommunikationssperre, die so lange gedauert hat, da eine unheimliche, ja, Fremdheit und Ferne ausgelöst haben.
Schon, ja.
Hat sich mir die Frage gestellt, wie das, also wie ist denn auch zum Beispiel das Verhältnis der Menschen Ihrer Wahrnehmung nach gewesen, mit denen Sie geredet haben, zu Österreich? Ist da noch irgendwas spürbar von einer gemeinsamen Vergangenheit? Oder
schon, ja.
Hängt das von dem Alter der Leute ab? Oder?
Ja, nein, Österreich hat grundsätzlich einen sehr guten Ruf. Also das muss ich sagen. Das ist immer im Ausland, das ist der Wahnsinn. Sehr guten Ruf. Und ich glaube, wie soll ich sagen, eiserner Vorhang, ja, das war auch für mich schrecklich immer so. Das war eine Wand. Auch wir hatten nie Zeitungen, keine Fernsehen, kein Radio. Immer nur Westen, 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 nicht? Natürlich ist da, und natürlich Sprache, verstehen die Sprache nicht, wir lernen die Sprache in der Schule nicht, sie kennen nicht die ungarische Literatur oder slawische Literatur, ist sehr unbekannt. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie, ich lese gerade Ivo Andrić, ja, oder ich lese sehr viel bosnische Sachen jetzt und ich bin erstaunt, wie niemand kennt den hier. Also alle meine Freunde kennen den nicht, obwohl der ist so bekannt.
Bildungskanon hat sich ganz anders entwickelt.
Ja.
Eben auch, ja, im Vergleich zur Zeit um 1900, als es halt eben noch ein,
ja,
großes,
ja,
Reich war.
Ja, ja, schon. Und ich weiß nicht, ich finde das ja, alle diese slawischen Dinge jetzt sozusagen, es ist sehr spannend. Die Sprache ist schön, die Musik, die Traditionen, das gefällt mir sehr. Und Ungarn und so, das hat was. Das Essen ist gut, die Musik. Und es ist auch nicht so teuer, das ist für Urlaub. Und es ist, in diese Länder und diese Gebiete, so, ja, es ist schwierig, jetzt, man fährt halt nicht jetzt mit Kind und Kegel auf Urlaub, nicht? Also nicht, das ist natürlich, also deswegen für Leute, ich denke, es gibt viele Leute, die das interessiert, aber die jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit haben, dort auf Urlaub hinzufahren, weil sie nur 5 Wochen Urlaub haben oder was, nicht? Also deswegen ist auch der Film, gibt vielleicht Leuten dann irgendwie eine erste Einführung.
Nächster Anrufer, Herr Kropf. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich riesig, einen jungen Menschen zu hören, der also da so engagiert sich mit diesen ehemaligen Kronländern beschäftigt. Meine Frage ist ganz einfach. Ich bin ein älteres Semester, familiär natürlich wie alle echten Wiener verbunden mit diesen Ländern. Ich habe auch während der Kommunistenzeit den Kontakt nie abreißen lassen. Aber gerade bei jungen Leuten, vor allem in der Firma, bin ich auf blankes Desinteresse, wenn nicht überhaupt absolutes Unverständnis gestoßen, wenn ich gesagt habe, ja, sie war zu Silvester in Brünn oder in Krakau, ist wunderschön und so weiter und so fort, ich will die Sendung nicht länger stören. Mir würde nur interessieren, wie alt dieser Herr ist und wodurch überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist. Es wäre meiner Meinung nach, er hatte das auch richtig gesagt, mit einem Ivo Andrić etc. etc. fangen die jungen Leute heute nicht das Geringste an. Es wäre natürlich höchste Zeit, nicht nur wirtschaftlich da drüben gut zu verdienen, sondern sich vielleicht auch ein bisschen zu beschäftigen. Nur ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich schwer ist, mit jungen Menschen, obwohl das ja doch noch nicht so lange her ist, über die Geschichte Österreichs in dieser Zeit zu sprechen. Und jetzt noch zum Schluss eine ganz, ganz kurze Episode, dann höre ich schon auf. Ich war mit dem ersten Autobus 1968 in Brünn bei der Sponsion auf der Technischen Hochschule, die für Österreich auch nicht ganz unwichtig ist. Und da hat sich eine kleine Gruppe Studenten gefunden, die angesichts russischer Maschinenpistolen das Gaudeamus gesungen hat. Also ich glaube, man muss schon sagen, die Traditionen drüben sind in gewissen Kreisen genauso lebendig wie bei uns. Man muss halt nur sich bemühen. Ich danke Ihnen.
Danke, Herr Kropf, auch für die Fragen. Also,
ja, also
wenn Sie, wie alt sind Sie?
Ja, ich bin 42. Was war die zweite Frage?
Wie genau Sie auf das Thema gekommen sind.
Ah ja, genau. Na ja, klar, ich hatte vorher diesen Film Zuflucht in Shanghai gemacht, über jüdische Migration. Ich interessiere mich für Geschichte und Geografie, natürlich, klar. Und ich beschäftige Zweiter Weltkrieg, was ist hier alles passiert, nicht Judenvernichtung. Ich meine, ja, es ist passiert, wir wissen es, aber wie begreift man das nicht? Wie nur das Wissen, was das ist ja unbegreiflich, das ist ja unfassbar, nicht? Und wenn man das irgendwie verstehen will, wenn man irgendwie das begreifen will, muss man natürlich weiter zurückschauen. Und das führt einen automatisch in die Zeit um 1900 hier in Wien und weiter zurück, nicht? Wenn man irgendwie verstehen will, wieso Antisemitismus, was ist, wieso? Ich meine, das ist ja Wahnsinn, nicht? Egal, und das hat mich dann dorthin geführt. Also der nächste Schritt nach dem vorherigen Film war eindeutig dann 1900. Wieso, weshalb? Und das hat mich dann aber auch in den... Ich wollte jetzt nicht einen Film über Antisemitismus 1900 machen, sondern ich wollte den Alltag, das begreifbar machen. Was ist da los? Und ein Gefühl für Menschen finden. Und so bin ich dorthin gekommen. Also das war...
Und sind Sie auch dorthin gekommen, das zu begreifen, was, wonach Sie gesucht haben?
Ja, schon. Also mir ist das Ganze schon, also es ist schon begreifbar. Es ist, ja, es geht wirklich um, es ist begreifbar. Jetzt kann man mit ein paar Wörtern schwer beantworten, aber klar, wenn man darüber liest, was um 1900, was da in den Zeitungen steht, ist ja Wahnsinn, was da so antisemitische und überhaupt Anti-was-weiß-ich-Sachen stehen. Das wäre sehr nützlich, also für Schulklassen zum Beispiel, Zeitung lesen, in der Nationalbibliothek. Es ist sehr interessant, der Ton, der damals auch üblich war, also die Schimpfereien, das ist ja heute viel höflicher, wirklich. Also heute ist ja, wenn man, egal, und ja, man bekommt ein besseres Gefühl und man lernt seine eigene Stadt, sein eigenes Land kennen. Ich bin aus Wien und natürlich, wenn man in Wien, das war so eine große Hauptstadt von so einem großen Reich, wo kommt das her, nicht? Das, klar, ich fühle mich wohler eigentlich jetzt in Österreich und in Wien als früher, weil jetzt verstehe ich mehr und daher bin ich glücklicher hier. Also deswegen habe ich auch den Film gemacht.
Und ist es Ihnen auch so ein bisschen um eine Spurensuche nach etwas wie einer österreichischen kulturellen Identität gegangen?
Ja, auch, natürlich, klar, Österreich, weil das ist auch so irgendwie so ein Luftgeschäft irgendwie, nicht? Was ist das, nicht? Wir sprechen deutsche Sprache und Wien und wieso und weshalb und alles. Natürlich, und natürlich hilft mir das zu begreifen, nicht, was ist Österreich, was ist Wien und woher kommen wir und was ist das. Und das ist natürlich sehr spannend hier, weil alles ist so nahe, so viele Sprachen, so viel Musik, so viel Kultur, Tradition, ist alles so nah aneinander. Das ist natürlich sehr spannend und das, deswegen habe ich auch 5 Jahre an dem Film gebraucht, weil das war auch spannend. Ich wollte es nicht in einem Jahr machen, weil das wäre zu schnell gewesen, dann wäre es irgendwas Oberflächliches geworden.
Nächste Anruferin, Frau Reiter.
Ja, grüß Gott, ich finde das alles sehr interessant. Ich lebe zwar in Salzburg, aber ich bin gebürtige Wienerin und meine Eltern sind zum Teil auch aus Brünn, Wien und aus dieser K&K-Zeit. Mein Vater ist 1895 geboren, hat nach dem Ersten Weltkrieg teilgenommen, war dann ein sehr später Vater, daher kommt es auch wahrscheinlich mein Faible für diese Zeit. Und ich muss sagen, wenn man das Wort Czernowitz hört, das ist für mich so der Inbegriff, da entsteht so ein nebuloses Bild aus dieser längst versunkenen Zeit, dieser K&K-Monarchie, und das hat seinen eigenen Reiz. Und meine Kinder wissen darüber schon auch einiges, weil ich meine, es gibt ja gute Schnitzlerfilme und so, wenn man sich ein bisschen interessiert, kann man schon so diese Atmosphäre ein bisschen versuchen zumindest einzutauchen. Was mich interessiert hat, es war voriges Jahr zum ersten Mal ein Gläsmer-Fest in Wien, dieses Gläsmoor. Und da waren wir, eine Freundin und ich, und ich muss sagen, wir haben eigentlich erwartet, dass da mehr bunt gemischte Leute sein werden. Es war aber nicht so und wir waren eigentlich fast die einzigen nicht-jüdischen Wienerinnen, die dort waren. Wir haben aber nicht das Gefühl gehabt, dass wir sehr willkommen waren. Wir sind ein bisschen so auf Distanz gemustert worden. Und da waren sehr, sehr gute Musiker, Gläsmer-Musiker aus diesem Raum, aus Rumänien und aus Czernowitz und aus dieser ganzen Gegend. Und mit denen war es sehr, sehr interessant, sich zu unterhalten. Und es hätte mich interessiert, haben Sie da irgendwelche Kontakte auch geknüpft und sind Sie auch ein bisschen auf den Spuren von meinem Lieblingsschriftsteller Ilias Canetti gewandelt, obwohl der ja in Rustschuk geboren war, im heutigen Bulgarien?
Vielen Dank, Frau Reiter.
Nein, ich habe die Literatur nicht schon gelesen, aber ich war nicht auf literarischen Spuren. Da gibt es ja die klassischen Werke, die berühmten Bücher, das als Film, was will man da machen? Nicht, man muss seine eigene Literatur finden. Das waren meine Alltagsausschnitte aus den Zeitungen sozusagen. Also ich bin jetzt nicht auf irgendeine, ich habe natürlich Literatur gelesen, aber war nicht auf Elias Canetti Spuren oder so. Ja, ich habe viele Kontakte zu überall hin in Czernowitz und weiß ich nicht.
Auch zu Klezmer-Musikern?
Ja, es gibt ein jüdisches Orchester in Czernowitz.
Die kommen aber im Film nicht vor.
Nein, die kommen im Film nicht vor. Man will jetzt nicht, das jüdische Thema sozusagen habe ich mit dem Rabbin Stanislaw gemacht und nicht, du findest es natürlich überall. Nicht, man muss halt immer so ein bisschen auswiegen. Ich wollte in Czernowitz, das Verkehr und dann Tradition und das hat sich so ergeben mit der Busfahrerin und das war sehr schön.
Musik spielt aber überhaupt eine sehr große Rolle in dem Film Neue Welt. Also die rumänischen Waldarbeiter singen im Zug und am Abend beim Essen und sehr berührend, der über 90-jährige Johann Schlamp, der ist auch in Czernowitz, glaube ich, der singt einen Schlag aus den 30er Jahren von Josef Schmidt vor oder singt ihn nach. Wenn du jung bist, gehört dir die Welt, ein unheimlicher Ohrwurm. Ja. Dann eben dieses Öllied zu unsäglichen Hammond-Orgelklängen und man gewinnt so den Eindruck, dass die Menschen sehr mit Musik leben. Ist das so oder haben sie einfach so gezielt nach Musik gesucht, weil sie es so mögen?
Beides. Musik ist überall. In Bosnien Musik ist, die Leute, es gibt in Bosnien zum Beispiel lauter Live-Bands in Kaffeehäusern. Also viel mehr als hier, nicht? Also in Sarajevo und in Mostar, überall spielen so, es sind einfach Live-Bands. Und nicht so, wie sagt man, vom Stereo-Recorder. Also es ist doch schon dann eine wesentlich größere Live-Musikszene und ja, ich habe aber auch danach gesucht und deswegen, weil es schön ist, weil die Musik gut ist und weil sie verbindet. Weil es sind allgemeine Themen, Liebe, Sehnsucht, wie auch immer in diesen Schlagern, das ist schön. Die Melodien sind schön, die Texte, es verbindet. So muss man nicht große Erklärungen machen. Eigentlich kann man sagen, meine Narration oder Erzählstimme sind auch die Lieder, nicht? Das erzählt ja auch viel, nicht? Mein heimatliches Öl oder nicht? Oder in Bosnien, von so Liebeslieder in Bosnien, das sagt doch das ist universell und ja. Und vielleicht kann ich dazu sagen, ich habe eine Musik-CD jetzt produziert.
Es gibt den Soundtrack zum
Film. Es gibt, ja. Also es ist sogar eigentlich ein eigenes Hörwerk geworden. Also es ist mehr als nur die Musik vom Film, sondern es sind noch zusätzliche Lieder dazu und die sind gestern ins Presswerk damit gegangen.
Also das ist in den nächsten Tagen dann erhältlich.
Ja, also das scheint bei Preiser Records, falls sich jemand dafür interessiert.
Sagen wir am Schluss nochmal. Ja. Nächster Anrufer, Herr Hofbauer.
Ja, guten Tag. Meine Frage ist, ob der Autor dieses Filmes auch jene exotischen Teile besucht hat, die sich Bessarabien, Transnistrien genannt haben, weil die anderen Czernowitz sind in der Literatur und auch in den Dokumentationen ja doch in den letzten Jahrzehnten sehr bekannt geworden, wo es auch einen relativ hohen Anteil an Tourismus gibt. Jedoch diese Länder wie eben das ehemalige Bessarabien, Weißruthenien und vor allem auch Transnistrien, ist das auch irgendwo in Ihrer Dokumentation, sozusagen kommt es auch vor. Danke.
Danke, Herr Hofbauer.
Paul Rostock. Nein, leider nicht. Aber weil ich bin nur bis Czernowitz gekommen. Aber das ist ja schon weit. Das ist ja, also, das wäre ein anderer Film. Aber ja, habe ich gar nicht. Bessarabien ist auch eigentlich nicht dabei. Rumänien ist in Maramuresch waren wir bei den Waldarbeitern. Das ist ukrainisch-rumänische Grenze. Also, das haben wir in Rumänien gemacht. Temeswar, Banat, ja, Galizien, Bosnien, Montenegro, Kotor.
Wie viel Zeit haben Sie eigentlich wirklich mit Reisen und Wegsein verbracht bei der Arbeit?
Na viel. Ich bin überall, na viel. Also gedreht haben wir circa, jetzt habe ich nicht alles zusammengezählt, aber so, ich schätze mal so 10 Wochen. Alles in allem haben wir gedreht, aber nicht in einem durch, immer so hin und her, je nachdem, was gerade passiert. Und es sind ja auch verschiedene Jahreszeiten im Film. Und dann, aber vorher bin ich halt, weiß ich nicht, ich war überall sicher, weiß ich nicht, 4-5 Mal oder je nachdem. Mhm. Aber es war halt sehr, sehr schön. Also es ist nicht nur, also es war immer Arbeit, aber es war eine sehr schöne Arbeit. Und auch ich habe im Laufe der Zeit ein Gefühl für nicht, wenn man etwas macht über ein anderes Land, über andere Sitten, Kulturen, da muss man halt natürlich, wie kann man das überhaupt? Nicht? Man muss Respekt haben, also man muss sich viel Zeit damit sein und einfach es kennenlernen, um überhaupt die Anmaßung haben zu können, so etwas zu machen. Nicht? Also, dass man braucht Zeit, sonst wird es nichts.
Wie sind Sie eigentlich, Sie haben ursprünglich Tourismuskaufmann gelernt und in der Tourismusbranche gearbeitet, wie sind Sie von da zum Film gekommen?
Naja, weil mich halt die Tourismusbranche sehr lustig und interessant war, aber das war halt nicht, das hat mich nicht so glücklich gemacht, sagen wir es so. Ich wollte halt was anderes machen und Film hat sich ergeben, die Möglichkeit, Filme zu machen, nicht? Also das hat sich einfach ergeben. Jetzt, ich habe nicht studiert, ich habe das alles nicht gemacht und wollte da nicht noch einmal auf die Schule gehen und das alles nachholen, das war mir auch zu anstrengend. Und Film ist sehr interessant. Du musst einen guten Film, machen und das gibt einem die Arbeit. Du brauchst keinen, im Film ist spannend.
Sie haben Filme machen schon gelernt?
Ja, ich habe so einen Lehrgang besucht, aber eine Schule, ein Lehrgang, das ist sicherlich immer nur so gut, wie man selbst ist. Oder wie man Interesse zeigt oder nicht. Also es gehen viele Leute auf Schulen und machen Lehrgänge und das gibt einem nicht die Möglichkeit, Filme zu machen. Ja, es gibt einem schon gewisse Tipps und Hinweise, nicht? Aber der Rest ist dann immer, es hängt dann von jedem selbst ab. Also man muss halt schon sehr viel reinstecken. Ich war immer neugierig und bin immer sehr interessiert. Und Film ist ein schönes, ich mag Bilder und das ist einfach schön. Das ist eine schöne Sache und ich versuche das zu machen.
Zwei Anrufe haben wir noch, sehen wir, ob sich das ausgeht. Der erste ist Herr Aschenwald.
Hallo? Grüß Gott, ja. Aschenwald aus Tirol im Zillertal. Ich bin 50 Jahre alt und ich hätte eine Frage an den Autoren. Zuerst möchte ich ihm einmal gratulieren, dass sich ein junger Mensch einer derartigen großen Sache heranwagt. Und die Frage geht jetzt von mir ganz einfach. Glaubt der Autor durch sein dokumentarisches Werk oder sieht er die Möglichkeit, wenn junge Leute diesen Film sehen und dadurch die Zukunft besser Sachen aus der Zukunft sehen, die man nicht gewusst hat als junger Mensch oder einfach nicht wissen kann, dass der junge Mensch vielleicht durch dieses Werk, durch das Sehen dieses Werkes, die Gegenwart oder die Zukunft weltweit in vielen Belangen besser verstehen lernt oder Sehnsucht danach hat oder neugieriger wird, die derzeitige Lage in der Welt oder die Zukunft besser zu begreifen.
Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Aschenwald.
Ja, na selbstverständlich. Ich meine, das ist ja ganz klar. Also ich meine, wie begreife ich die Gegenwart und was ich da tue und wo ich bin und was ich jetzt vielleicht in der Zukunft machen werde oder wie ich leben werde oder was ich tun soll? Das ist natürlich, die Antwort ist in der Vergangenheit. Das ist ja klar. Deswegen mache ich das ja auch. Und ich denke mir, dass das für viele junge Leute, die auch wichtig ist. Das ist irgendwie so eh klar. Also man muss sich für die Vergangenheit und für die Geschichte seines Landes, seiner Umgebung und der Nachbarländer sehr interessieren und sich damit beschäftigen, um zu begreifen, wo man lebt und was man vielleicht im Leben machen soll.
Ganz kurz noch, was ist Ihr nächstes Projekt, Paul Rosti?
Ja, ich möchte einen Spielfilm machen, aber ich weiß noch nicht. Also mir schwebt vor eine Liebesgeschichte, ein Sing-Film. Sing-Spiel, Liebesgeschichte. Aber es ist noch im Anfangsstadium.
Wir sind neugierig. Paul Rosti, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie hier im Studio waren. Neue Welt ist ab heute zu sehen in Wien, im Votivkino und im Village Cinemas Wien 3, in Graz im Schubert-Kino, ab Samstag in Linz im Movimento. Last Resort Zuflucht in Shanghai, den wir kurz erwähnt haben, der Film über die jüdische Emigration nach Shanghai, ist vor kurzem im Verlag Winter und Winter als DVD erschienen. Und bei Preiser Records, haben sie gesagt, erscheint in den nächsten Tagen der Soundtrack zu Neue Welt mit ein paar Bonustracks. Details dazu können Sie wie immer beim Ö1-Service abfragen unter der Wiener Telefonnummer 501 70 371, Wien 501 70 371. Stella Damm sagt danke fürs Zuhören, noch einen angenehmen Freitag.